Hallo und herzlich willkommen bei Radio Ravenclaw, dem Podcast, bei dem wir Harry Potter Bücher Kapitel für Kapitel lesen und sie danach besprechen. Mit Mandy.
Und Robin. Wie geht es dir, Mandy?
Zu schwierigen Zeiten. Ich finde, wir haben ein gutes Quarantäne-Life, oder?
Ja, eigentlich kommen wir ganz gut zurecht, würde ich sagen.
Wir sind die Quarantäne-WG, wir sollten das Sitcom draus machen.
Ja, du hast hier vor allen Dingen ja auch ein Harry Potter-Puzzle mit 1000 Teilen bestellt.
Oh mein Gott, ja.
Wir haben oben noch das Lego Harry Potter-Schloss, was ich vielleicht mal irgendwann runterholen werde. Und dann können wir es hier in ein Harry Potter-Wunderland verwandeln hier.
Danach können wir Eintritt fordern.
Wo aber keiner kommt, weil wegen Social Distancing.
Ach so. Ja, dann machen wir immer eine Person pro
pro Tag.
Pro Tag.
Ja, viel Spaß mit unserem Lego Harry Potter Schloss, unserem Puzzle, was wir bereits gelöst haben.
Fun.
Bei welchem Kapitel sind wir denn jetzt gerade?
Nummerweise weiß ich das nicht.
Ich auch nicht.
Aber wir sind beim Kapitel Nicholas Flamel.
Ja, oder Flamel, wie es im Hörspiel immer wieder gesagt wird.
Ja.
Was ist denn zuletzt passiert?
Als letztes haben wir den Spiegel Nehegib kennengelernt, der Harry sein Begehren zeigt, und zwar seine Familie. Und wir sind da stehen geblieben, dass Dumbledore quasi Harry erwischt hat, wie er sich in diesem Raum mit dem Spiegel aufhält und ihm nahelegt, er solle doch bitte diesen Spiegel nicht mehr aufsuchen, da das zu bösen Sachen führen könnte.
Naja, Leute werden wahnsinnig vor dem Spiegel. So ein bisschen diese Ring-Gollum-Geschichte. So von wegen, alles, was man jemals haben wollte, aber man soll es ja nicht haben wollen.
Ja.
Weil es ja auch nur eine Illusion ist.
Ganz genau.
Genau. Und jetzt haben wir, am Tag danach so ungefähr, wo dann Harry jetzt auch gesagt, okay, wenn Dumbledore es sagt, dann würde ich das vielleicht nächstes Mal nicht machen. Trotzdem hat er immer wieder Albträume.
Ja, das erste Mal, wo die Albträume so richtig anfangen und wo er auch von seinen Eltern und einem grünen Blitz träumt.
Genau. Was natürlich, wir wissen es, die Nacht von Halloween von vor 10 Jahren oder so ist. Oder?
11 Jahren, weil Harry ist ja 11.
Aber war das, wo er geboren wurde, das Jahr? Oder war das nicht später?
Ja, vielleicht war er schon so 1.
Okay. Naja, sagen wir also auf jeden Fall ein paar Jahre, wo dann Voldemort aufgrund der Prophezeiung quasi das Haus der Potters angegriffen hat,
genau.
Weil dort er irgendwie Harry meinte, das könnte sein Rivale werden.
Mhm. Im Gegensatz zum Film hört Harry hier bei seinen Albträumen ein gackerndes Lachen und nicht das Schreien von seiner Mutter, wie es immer impliziert wird in den Filmen. Fand ich interessant.
Harry!
Ja, genau. Und das gackernde Lachen ist dann Voldemort, wie so wie im letzten Teil, wie er da so, ne, so richtig unangenehm lacht, wenn Draco auf seine Seite wechselt.
Ja. Wie bist du denn cool mit Film Voldemort eigentlich? Weil das ist so ein Ding, ich habe ja meine Schwierigkeiten mit den letzten Harry Potter Filmen, das haben wir ja schon häufiger mal durchgenommen.
Mhm.
Und ein Teil davon ist tatsächlich Voldemort, weil ich ihn nicht bedrohlich finde. Nicht, also das fängt vom Äußeren an, plus halt wie er sich gibt, er ist halt ein bisschen zu, keine Ahnung, zu eitel, wie er sich gibt.
Zu eitel?
Weiß nicht, okay. Er ist halt nicht so, ich weiß nicht warum, aber auch dieses Lachen von ihm, das ist jetzt auch nicht so.
Er macht halt so, was halt absolut lächerlich rüberkommt.
Es ist halt so so ein bisschen wie Darth Vader, wie er sich in Episode 3 am Ende quasi dann so nach oben, so, nein, denke ich so, das ist wirklich euer Hauptbösewicht, der macht jetzt hier so eine alberne Sache und so gackert halt Voldemort in den Filmen irgendwie immer rum und wirkt nicht so bedrohlich, wie er in den Büchern doch mal rüberkommt. Aber viel hat auch wahrscheinlich mit der Optik und seiner Nase irgendwie zu tun.
Ja. Obwohl das Kapitel Nicholas Flamel heißt, finde ich, dreht sich sehr, sehr viel um Quidditch.
Ja.
Weil Harry und die Gryffindor-Mannschaft das erste Mal die Slytherins überholen könnten beim Quidditch-Pokal. Und zwar, wenn sie jetzt die Hufflepuffs schlagen.
Das sollte ja möglich sein, oder?
Ja, genau. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass Snape Schiedsrichter bei dem Spiel ist.
Damn.
Ja.
Vorher haben wir noch ganz kurz quasi, dass die Feiertage vorbei sind und dass Hermine super enttäuscht ist, dass sie noch nicht mehr herausgefunden haben, wer jetzt Nicholas Flamel ist. Und dementsprechend.
Du machst das extra, ne? Das ist richtig nervig, dass du den immer Flamel aussprichst, weil es ist halt einfach falsch.
Ja, okay. Ich kann ja auch Flamel sagen.
Nein, du sagst immer Flamel.
Flamel, genau.
Nein, ja, Flamel.
Flamel, okay.
So wie er einfach heißt. Das muss ich dich leider jedes Mal treten, wenn du das sagst.
Wir sind ja weit genug voneinander entfernt bei dieser
Social Aufstellung. Distancing.
Ja, wirklich. Ja, auch hier beim Podcast. Das ist schon ein Meter.
Ja, aber auch nur aus Bequemlichkeit, weil
wir sind Eckenkinder, was halt die Couch angeht. Ich bin in einer Ecke, du bist in der anderen Ecke.
Ja.
Deswegen, okay.
Setzt sich ja auch niemand freiwillig in die Mitte, oder?
Ja, es ist schon der Gastplatz definitiv, ja. Weil so die Leute, die dann wohnen und diese Couch, also ich habe auch meine feste Ecke, bei der sitze ich auch, wenn ich alleine hier sitzen würde.
Ja, und das ist schon immer meine Ecke, als ich noch alleine hier gewohnt habe.
Genau, und das ist halt so das Ding. Und jeder Dritte, der dazu käme, wäre halt irgendwie so dann dazwischen, aber da kannst du dich halt nicht so geil rumlungern und du hast halt nicht so deine, ich mag das Gefühl von Rücken an der Wand zu haben, weißt du, und das ist halt bei der Couch ja, immer genau. So ein sehr gutes.
Ich glaube, es hat aber auch so ein bisschen was, ja, ab vom Thema, aber es hat so ein bisschen was mit Schutzmechanismus zu tun.
Ja, definitiv.
Naja,
jedenfalls. Genau wie ein Kumpel von mir mal gesagt hat, dass wenn man in der Kneipe sein soll, man merkt schon, dass sich eine Schlägerei ankündigt, dann immer mit dem Rücken zur Wand.
Ja, klar.
Weil dann kannst du dich nämlich an der Wand entlang quasi zum Ausgang begeben und du hast halt niemanden, der den Rücken fallen kann.
Ja.
Also zurück passt auf, wenn ihr in der Kneipenschlägerei seid. Harry in seiner ersten Kneipenschlägerei.
Fun Fact.
Genau.
Schön zu wissen oder schön ist auch, dass sie jetzt Schach spielen und Schach das Einzige ist, bei dem Hermine immer verlor. Finde ich irgendwie, weil auch sie ist nicht perfekt und hat so ihre, und sie kann nicht alles wissen und alles können. Das ist ganz schön, dass nur bei dieser einen Kleinigkeit ist Ron ihr überlegen.
Genau, und das ist halt tatsächlich auch so ein Ding, auch wieder Film-Hermine, finde ich, hat diese Flaws oftmals nicht. Das ist halt das, was.
Die spielen halt nie Schach gegeneinander.
Genau, das zum einen und zum anderen. Also, wobei, sie macht den Kommentar, das ist barbarisch, so als sie Harry und Ron spielt.
Aber das ist halt eher verurteilend anstatt.
Ja, genau, aber sie ist halt immer so von oben herab. Und das finde ich eigentlich sympathisch, dass sie hier spielt und sich auch ärgert, wenn sie verloren hat. Oder wenn sie auch immer wieder verliert gegen Ron. Und ja, das finde ich halt schon auch witzig. Ebenso witzig, dass Snape einfach als Zaubertranklehrer sagen kann, okay, ich bin jetzt Schiedsrichter. So, warum wird eigentlich erzählt, warum?
Nö. Also es ist halt einfach nur Fakt.
Persönlicher also, Wunsch.
Ja, genau.
Er möchte also, sich halt ausleben.
Vielleicht ist er geheimer Quidditch-Fan oder so.
Das wäre so witzig, wenn er dann mit dem Schal im Studio, Stadion.
Fast.
Steht. Ja, und ich finde es auch so witzig, wie die dann quasi sich mit der Situation versuchen, darum zu kommen, weil dann Hermine sagt dann so, spiel nicht mit. Ron sagt, dass du krank bist. Tu so, als ob du dir das Bein gebrochen hättest, schlug Hermine vor und dann bricht das Bein wirklich. So, Ron ist auf jeden Fall immer so ein One-Upper, der will immer so ein bisschen, krasser dann drauf sein.
Während die drei dann im Gemeinschaftsraum quasi ihre Zeit verplempern, kommt Neville rein. Der drangsaliert wurde von wem auch sonst, Malfoy.
Genau, der hatte den Beinfesselfluch.
Beinklammerfluch, ja.
Genau, das finde ich, wie entwürdigend muss es sein, mit so Beinen aneinander geklemmt quasi nach Hause zu hoppeln.
Vor allen Dingen halt auch diese Treppen in Hogwarts.
Oh Gott,
mega anstrengend.
Du kommst ja nie rechtzeitig dazu, bevor es die Richtung wechselt.
Ja, sie unterhalten sich dann darüber, was Malfoy für ein Arschloch ist, aber ich meine, no news.
What else is new?
Ja, und ja, er ist so ein bisschen, also Neville sagt so, ach Mensch, ich gehöre gar nicht in Gryffindor rein und ich bin gar nicht mutig genug. Und dann heitert Harry ihn so ein bisschen auf, indem er halt sagt, dass der sprechende Hut ihn ja in Gryffindor ausgewählt hat und Malfoy sich im stinkigen Slytherin befindet. Also hat das ja schon mal irgendeinen kleinen Vorteil oder was zu sagen, dass Malfoy da nicht da ist, aber.
Genau, dass Neville auch ein Dutzend Malfoys wert wäre und so weiter.
Genau.
Das gibt ihnen auf jeden Fall Mut und Neville ist auch so ein leichte Persönlichkeit, das sofort so, oh mein Gott, danke.
Mhm.
Und nimmt das sofort auf. Es gibt dann auch direkt erstmal schön Schokofrösche zur Aufmunterung und darin befindet sich eine Karte und auf einmal, boom, Harry wusste ja schon die ganze Zeit, irgendwo hat er Nicholas Flamel schon mal irgendwo gelesen und auf einmal guckt er hinten auf die Karte von Dumbledore, die nämlich da drin war. Und da steht's nämlich, dass er unter anderem 12 Anwendungen für Drachenblut und an dem Werk für Überalchemie verfasste, zusammen mit seinem Partner Nicholas Flamel. Genau, wurde das lange Rätsel um wer zum Teufel ist eigentlich Nicholas Flamel nicht so wirklich gelöst, aber sie haben zumindest eine Spur, dass er irgendwas mit Dumbledore zu tun haben könnte.
Ja, Hermine ist natürlich ganz nervös bei dieser Erkenntnis und holt sofort ein riesiges Buch und eine leichte Lektüre aus ihrem Schlafsaal. Und dort findet sie, dass Nicholas Flamel der einzige bekannte Hersteller des Steines Weisens ist und dass er auch den letzten Stein der Weisen besitzt.
Genau.
Und dann 1+1 erschließen sie sich, dass der Stein der Weisen wohl hier in Hogwarts sein muss oder bewacht wird von Dumbledore.
Genau, weil sie wusste natürlich, was abgeholt wurde. Sie wusste, konnte es noch nicht in Verbindung bringen mit Stein der Weisen. Irgendwas Wichtiges musste es sein, weil sonst wird es ja nicht von Fluffy quasi bewacht. Und jetzt haben sie noch die Verbindung zwischen Nicolas Flamel und dem Stein der Weisen gehabt und wissen jetzt, okay, Stein, wie groß wird er sein? Ungefähr so wie das Päckchen, was Hagrid geholt hat. Aha, der Stein muss in Hogwarts sein. Und ich weiß gar nicht, habe ich schon erzählt, dass der Stein der Weisen nicht als Harry Potter exklusiv quasi ist, sondern das ist so ein, es gibt ja allgemein im Mittelalter die große Lehre von Alchemie, von wegen versuchen Substanzen so zu wandeln, dass sie zum Beispiel aus Stahl oder Eisen kannst du Gold machen. Mhm. Es gab also eine ganze Lehre, die natürlich alles Quatsch war und der Stein
der. Sagst du?
Ja, die ganzen Schmiede, die sich aus Eisen Goldbarren gemacht haben. Nein, aber das gibt's halt so eine Hokuspokus-Lehre quasi drumherum, dass du halt mit den richtigen Materialien quasi wirkliches wieder erzeugen kannst. Es geht so ein bisschen auf so diese Elemente zurück, aber jetzt.
Also meinst du Alchemie?
Ja, ja, genau. Das ist halt die Alchemie, wie sie früher so gedacht war. So. Und hier funktioniert es natürlich in diesem Fantasy-Universum, also es ist tatsächlich was es wirklich gegeben hat. Und auch tatsächlich der Stein der Weisen ist so ein Wunderwerk, so die Spitze der Alchemie, weil du daraus quasi alles hast erschaffen können. Und unter anderem in Fullmetal Alchemist, einem Anime, den ich hier mal empfehlen möchte, aber die Brotherhood-Version, nicht die andere Version, da ist quasi der Stein der Weisen auch so die Speerspitze und ist ein Objekt, wo die Leute oder wo die Hauptcharaktere immer nachjagen, ein, man könnte sagen, MacGuffin, der aber tatsächlich noch eine Funktion hat. Und zwar im Sinne von, oder es wird dann revealed, dass, um einen Stein der Weisen herzustellen, man Menschenleben opfern muss, was natürlich nicht cool ist. Und ja, und ich fand es irgendwie interessant, weil früher habe ich immer gedacht, so, hey, Stein der Weisen, oh krass, ja klar, Harry Potter. Mhm. Und dann später höre ich dann vom Stein der Weisen in dem Anime und dachte dann, hä, wieso können die denn auch einen Stein der Weisen haben? Hat da Joanne K. Rowling eigentlich nichts dagegen oder so? Mhm. Und dann merke ich, okay, das ist einfach schon ein längeres Ding, was im Mittelalter irgendwie so gang und gäbe war. Und dass auch der Stein der Weisen da halt ständig wieder auftaucht. Und fand ich auf jeden Fall interessant. Weil auch hier über den Stein der Weisen geschrieben wird, er verwandelt jedes Metall in reines Gold. Also auch dieses typische Ding, mit was in Alchemie quasi mit drin war. Ne? Man brüht ein bisschen was zusammen und dann hast du dann Gold zusammen, weil wie soll die Erde denn sonst entstanden sein? Ne? Mhm. Und genau, außerdem lernen wir, dass Nicolas Flamel 665. Geburtstag gefeiert hat. Ich hatte gerade Probleme, diese Zahl zu lesen.
Ich wollte gerade sagen.
Weil, hast du schon mal eine Zahl so ausgeschrieben gesehen, die so hoch ist?
605. Das Problem bei der Zahl ist, glaube ich, das und.
Ja, ja.
Wenn du 665 liest, ist es okay, aber 665 ist irreführend. Ja,
vor allen Dingen, dann hast du 665. Geburtstag. Das stolpert, bin ich gerade zweimal drüber gestolpert. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Und seine Frau Perinelle, die ebenfalls 658 ist. Mhm. Und dementsprechend ist es schon auch krass, dass er so lange auch ausgehalten hat. Weil, keine Ahnung, ich glaube.
Okay.
Nein, also einfach nur so dieses allgemeine Ding. Glaubst du nicht, dass wenn du unendlich lang leben könntest.
Ach, ich dachte, du meinst wegen der Frau.
Nein. Okay. Radio Ravenclaw, euer Sexismus-Podcast. Nein, Quatsch. Aber dass sie nicht auch irgendwann langweilig wird?
Ich glaube, das muss. Kommt drauf an, weil Dumbledore ist ja auch schon so alt. Und wenn dein Best Buddy.
Ist Dumbledore so alt?
Nicht so alt, aber auf jeden Fall alt.
Aber jetzt nicht 600 irgendwas.
Ja, aber keine Ahnung, schon ein paar hundert Jahre.
Nee, oder?
1-200 schon.
Nein, das glaube ich nicht.
Okay, gut.
Also ich glaube, der ist mehr so, weil man sieht ihn doch auch im Flashback, da hat er ja auch braune Haare, oder? Mit diesem, im zweiten Teil, wenn er Tom Riddle. Ja,
auch schon graue Haare. Also auch schon älter auf jeden Fall.
Aber da ist er doch so maximal so McGonagall-Alter. Ich glaube, er ist normal alt. Er ist, glaube ich, maximal 70.
Na. Naja, never mind. Wir werden es wohl jetzt gerade nicht rausfinden. Aber die drei sind sich dann einig, dass irgendjemand hinter dem Stein her sein muss, weil einen anderen Grund gibt es ja nicht, obwohl es logisch ist, dass alle hinter diesem Stein her sein sollten, weil er auf jeden Fall
ein Reich und unsterblich macht.
Ja.
Nice to have, ja.
Nice to have. Dann geht es aber weiter und zwar mit dem Quidditch-Spiel Gryffindor gegen Hufflepuff. Und ich bin kein großer Fan von den Quidditch-Kapiteln, weil ich denke mir so, ja, okay, ist jetzt auch nicht so interessant. Aber Snape ist natürlich der Schiedsrichter. Harry ist dann ein bisschen erleichtert, dass Dumbledore auch zu Besuch ist. Mhm. Und das heißt, dass Snape ihm nichts Größeres antun kann, weil er immer noch davon ausgeht, dass Snape der Bösewicht ist, der ihm Böses getan hat beim letzten Spiel.
Mhm.
Und dann fängt auf einmal Ron an, sich mit Malfoy zu kabbeln. Und dementsprechend endet das in einer Schlägerei mit Neville zusammen.
Was ich cool finde, dass Neville dann auch dabei ist und dann auch noch, ja, also, glaube ich, ist das jetzt schon der Spruch, wo er sagt irgendwie, nee, es kommt erst später, wo er dann sagt, ja, aber ich bin ein Dutzend deinesgleichens wert, Malfoy, und dass er richtig Mut gefasst hat und der Kraft der Freundschaft kann ich dem anderen Jungen die Nase brechen.
Ja, nach dieser Kabbelei und dem Hin und Her geht es recht schnell, dass Harry auch den Schnatz fängt. Mhm. Und das Spiel ist somit vorbei und es müsste ein Rekord sein, weil sich niemand daran erinnern konnte, dass ein Schnatz jemals so schnell gefangen worden war. Und
ja, das ist, was auf jeden natürlich Fall cool, ironisch ist, weil Wood ihm ja vorher noch beiseite genommen hat, sagte so, okay, mit Snape wird es schwierig als Schiedsrichter, ja, deswegen versuch mal so schnell wie möglich dein Ding zu machen, und er schafft es tatsächlich in kaum 5 Minuten. Das ganze Spiel dann zu beenden, und somit konnte Snapes parteiisch sein dann doch etwas in die Enge getrieben werden.
Mhm.
Was ich aber immer noch spannend finde, weil Quidditch ist ja schon so ein Hauptsport, ist ja vergleichbar mit Fußball bei uns so.
Mhm.
Und dass aber ein Schiedsrichter parteiisch ist und dass es jedem so dermaßen klar ist, dass es keine Konsequenzen trägt, finde ich aber auch spannend irgendwie.
Ja.
Weil wäre ja auch eine interessante Wendung gewesen, wenn Snape einfach seinen Job macht, gut, und halt nur die Kinder die ganze Zeit wahnsinnig sind und meinen so, ja, ah, der ist aber parteiisch, weil der ist ja der Hauslehrer von Slytherin und der will ja nicht, dass sie hier gewinnen und so weiter. Aber so ist es nicht.
So ist es nicht, ganz genau. Das Spiel ist vorbei und selbst Dumbledore lobt Harry, dass er es gut gemacht hat und den Schnatz so schnell gefangen hat und dass er nicht mal dem Spiegel nachhängt, weil er was Besseres zu tun hatte. Das findet er ganz vortrefflich.
Genau.
Während Harry sich dann auf dem Weg zur Kabine macht, um sich umzuziehen und dann später Ron und Hermine im Gemeinschaftsraum zu treffen, sieht er, dass eine vermummte Gestalt die Schlosstreppe hinuntereilt.
Mhm.
Und er schwingt sich auf seinen Besen und sieht, wie Snape rennend im Wald verschwindet. Und Harry entscheidet sich dazu, dem nachzugehen und Snape unbemerkt zu folgen. Und dieser trifft dann auf einer Lichtung auf Professor Quirrell, die sich dann austauschen über den Stein der Weisen. Und man muss auch zugeben, dass Snape schon als der Bösewicht dasteht. Also definitiv, auch bei dieser Konversation, weil Quirrell natürlich immer sehr hin und her und stottert sehr und ist sehr unsicher. Mhm. Und Snape sagt ihm dann, also sie sprechen darüber, wie sie an dem Untier, also Fluffy, von Hagrid vorbeikommen sollen. Und dass Quirrell ihn nicht zum Feind haben möchte.
Hm.
Ja,
was aber schön
schüchtert
ist,
ihn
wenn
halt
man,
ein.
Genau, was man aber schön merken kann, wenn man den Twist am Ende schon kennt, dass Quirrell in Wirklichkeit der Bösewicht ist, merkt man auch wirklich auch, dass Snapes Herangehensweise jetzt nicht grundlegend falsch ist.
Nee, aber schon so ein bisschen too forward auch.
Es ist schon sehr straight forward auf jeden Fall, also schon sehr ins Gesicht hinein, aber es ist schon also, er weiß, dass Quirrell was Böses vorhat, so wie ich das jetzt verstehe, hat er aber noch nichts, um das zu beweisen. Deswegen sagt er auch so, haben sie schon was gefunden, um gegen dieses Untier von Hagrid vorzukommen? So von wegen, ha, ich komme dir auf die Schliche, brauchst du gar nicht zu probieren. Deswegen treffen wir uns ja auch hier im verbotenen Wald und jetzt nicht irgendwo im Flur oder so.
Auf der Mädchentoilette.
Und das finde ich halt eigentlich schön, wenn man das so weiß. Und es gibt ja auch einen riesengroßen Snape-Fanclub unter den Harry-Potter-Leuten. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen schwierig zu sagen, ob Snape jetzt im Großen und Ganzen ein guter Charakter ist oder ein schlechter Charakter ist. Meine Theorie ist, er war erst als Arschlochlehrer quasi geschrieben.
Mm.
Und später kam dann noch der Twist, hat sich dann irgendwann Joanne K. Rowling gedacht, so, ach komm, geben dem auch noch ein positives Ende.
Mm.
Und dann kam halt Blutprinz quasi dabei rum.
Ja.
Und halt alles, was am Ende passiert mit ihm. Aber trotzdem hat man hier so eine gewisse zweite Ebene quasi drin, dass er halt eben nicht der Bösewicht ist. Das finde ich eigentlich schon interessant, auf jeden Fall. Und halt, dass, auch wenn man sich dem Twist bewusst ist, diese Konversation immer noch Sinn macht. Auch, dass Quirrell so nervös ist, weil, wie gesagt, wenn dir jemand gerade auf die Schliche kommt, dann bist du ja nicht super entspannt, sondern bist du halt auch noch nervöser als eigentlich vorher.
Ja, Harry lauscht dieser Konversation und gegen Ende hin sagt Snape etwas, was ich irgendwie sehr krass finde, weil ihm ist ja bewusst, dass Quirrell im Auftrag von Voldemort arbeitet. Mhm. Und also ich dachte, also ich, mir war nicht bewusst, dass Dumbledore schon so früh wusste, dass Voldemort wieder zurück ist, weil Snape sagt dann halt irgendwann, wir sprechen uns bald wieder, wenn sie Zeit hatten, sich die Dinge zu überlegen und sich im Klaren sind, wem sie verpflichtet sind. Mhm. Also weiß er ja ganz genau, dass Quirrell zwischen Dumbledore und Voldemort steht und sich da im Klaren werden muss, wem er jetzt gegenübersteht. Also, ne,
ja, wem er sich verpflichtet. Ne?
Genau.
Das, aber du sagst jetzt, dass es halt, dass die jetzt schon quasi wissen, dass Voldemort wieder da ist.
Naja, also wem sollen sie sonst denken, wem er verpflichtet sein
sollte? Naja, es gab ja auch schon vor Voldemort böse Zauberer. Weißt du, was ich meine? Dass es halt mehr so eine Seitensache ist. Und Harry Potter kann ja schon sehr
schwarz-weiß sein. Ich glaube schon, dass sie das wissen. Ich denke schon, ja.
Okay. Was ich dann krass finde, dass sie, dass dann immer noch Dumbledore so entspannt ist mit Quirrell. Also, oder meinst du, dass sie das gerade nicht wissen?
Ich denke halt, sie haben keine Beweise und wollen halt, also ich meine, Quirrell wäre jetzt auch der perfekte Spion.
Mhm.
Also es könnte halt auch sein, dass Dumbledore oder vielleicht sagt Quirrell, also Dumbledore auch nicht, sondern nur Snape vermutet das.
Mhm.
Ah, keine Ahnung.
Das ist
natürlich jetzt.
Es ist auf jeden Fall eine Zwickmühle und es wird jetzt auch nicht hundertprozentig klar,
genau.
Was jetzt hier an sich an Ende Sache ist.
Als Harry das alles gehört hat, eilt er natürlich zurück zum Gemeinschaftsraum, um diese Erkenntnis mit Hermine und Ron zu teilen.
Aber erstmal teilt Ron mit Harry, dass er Malfoy ein blaues Auge gehaut hat.
Ganz genau.
Dass er jetzt immer noch bewusstlos ist. Also nee, Moment, Neville ist immer noch bewusstlos. Ich wollte gerade sagen. Aber ja,
Das wird schon wieder. Aber Harry legt es halt so aus, dass Snape versucht, Quirrell zu zwingen, ihm zu helfen. Also er ist immer noch auf der falschen Seite quasi und denkt immer noch, dass Snape der Böse ist, aber kann man ihm halt auch nicht verübeln, weil würde ich auch.
Ja,
zu
dem
Zeitpunkt.
Das ist halt das Ding, ne? Die Interpretation von der Bande legt es so nah, wie die Sachen aussehen. Mhm. Und sich dann halt zu überlegen, okay, dass es halt eben nicht so ist, dass halt das, was einem erzählt wird und das, was man glaubt, eben nicht die Wahrheit entspricht, das ist schon, finde ich gut. Also wäre jetzt sehr blöd, wenn das Ende jetzt einfach nur wäre, okay, Snape ist tatsächlich hier Bösewicht und sie haben ihn am Ende besiegt.
Ja.
So, es ist halt dann, fehlt immer noch so eine Ebene.
Ja, also ist ihnen quasi bewusst, dass, also sie denken, dass Quirrell natürlich der Bösewicht, der Gute ist. Mhm. Und sie gehen davon aus, dass Snape Quirrell bedrängt und der Stein nur noch so lange sicher ist, bis er ihn überreden kann, locker zu lassen. Und daraufhin sagt Ron, dass er denkt, dass es nur noch bis nächsten Dienstag durchhält, weil Professor Quirrell natürlich nicht der Typ mit der besten, mit der größten Meinung und dem besten Rückgrat ist.
Gibt es jetzt noch irgendein Punkt, warum jetzt nächsten Dienstag explizit was?
Nein, ich denke, das ist einfach nur so,
ja, von wegen, also dauert nicht mehr lange. Ich dachte nämlich irgendwie, was das da irgendwie drin wäre, dass Dumbledore dann nächsten Dienstag irgendwie mal aus Ausflug ist und dementsprechend so ein Schutz nicht mehr da ist oder so, aber okay.
Nee.
Ja, und dann haben wir es auch schon mit dem Kapitel. Ging jetzt
das ist das kürzeste Kapitel, glaube ich, was wir bis jetzt hatten.
Super flott. Aber wie ist denn deine Meinung zu dem Kapitel?
Ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist mehr so ein, ich bin ja nicht so der größte Fan von den Quidditch-Kapiteln.
Die sind ja auch nicht so unterhaltsam geschrieben. Beim letzten Mal hast du ja immer noch diese Radiomoderator-Geschichte von wegen und dann nimmt er den Quaffel und Aber es ist natürlich auch Sinn der Sache, dass das Match schnell rumgeht und so weiter. Ne? Also.
Genau. Und dieses Kapitel war halt mehr so ein Information. Und jetzt wissen sie, das war quasi der Twist, der gebraucht wurde, damit die Geschichte jetzt weitergeht, damit die Leute wissen, okay, wer ist Nicolas Flamel? Snape ist immer noch der Böse, in Anführungsstrichen. Und Quirrell versucht ihm zu widerstehen, bla bla bla. Genau. Und deswegen war es war halt sehr, sehr kurz geschrieben, aber wir brauchten das Kapitel, um weiterzukommen.
Ja, definitiv. Ich bin gerade, jetzt gerade, wo mir das mit dem, wo du das mal erwähnt hast, mit dem Twist, von wegen, dass wir jetzt wissen, woher Nicolas Flamel kommt. Weißt du noch, ob wir am Anfang, als Harry die Karte von Dumbledore hat, ob die vorgelesen wird?
Du meinst, ob, ich meine schon, weil ich hatte mich nämlich gefragt auch, wenn sie nicht vorgelesen wird, oder beziehungsweise wenn sie vorgelesen wird, dann hat man ja schon, weil ich habe das Buch damals, als ich Harry Potter zum ersten Mal gelesen habe, habe ich es an einem Tag durchgelesen.
Ja.
Und krass, dass man das dann nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil eben, in der Zwischenzeit so viel passiert.
Aber wir haben es auch gewiss in der Folge, in der betreffenden Folge tatsächlich gesagt. Aber es wird tatsächlich einmal vorgelesen und da taucht es dann nochmal auf, zusammen mit seinem Partner Niklas Flamel. In seiner Freizeit hört er, genau, wird dann erstmal quasi nur über die Alchemie gesprochen, das, was wir halt eben auch vorgelesen haben. Aber trotzdem, dass halt man auch hier als Leser, und das ist ja, wie gesagt, muss man mal dazu sagen, das ist ein Kinderbuch, aber auf vielerlei Ebenen wird man unterbewusst zum Denken angeregt, indem man schon vorher diese Hinweise gibt, okay, wir haben auch schon mal Niklas Flamel irgendwo gehört, wo war das denn nochmal?
Mhm.
Und jetzt am Ende kommt der Reveal quasi, auch so ein bisschen wie ein Rätsel, was du dann entweder gelöst hast oder nicht. So, ja, stimmt, auf dieser Karte, wisst ihr noch die Szene mit der Karte? Und an die Karte erinnerst du dich sowieso.
Ja.
Und das ist halt dann interessant, jetzt dann zu sehen, dass sie das tatsächlich schon erwähnt haben. Und ja, ähnlich wie mit dem Cribble ist dann doch der Bösewicht-Ding, ist das dann so eine schöne Sache, wo man sagt, okay, für die Leute, die dann so ein bisschen kritischer denken, ist dann noch eine zweite Ebene drunter, die man ein bisschen erleuchten quasi kann.
Ja.
Ja, ich finde das Kapitel, es ist, ja, wie gesagt, so ein nicht so Filler viel ist einfach passiert, ist so ein Filler, aber nicht Filler, weil es passieren da Sachen, die super wichtig sind. Aber jetzt ja, ist quasi der Anfang des dritten Aktes vielleicht.
Ja.
So ungefähr, dass du halt dann, jetzt hast du die Stakes, jetzt weißt du alle Akteure, jetzt hast du das große Rätsel gelöst, jetzt geht es quasi noch um die Execution. Und
wir bewegen uns schnurstracks auf Ende hinzu.
Das nächste Kapitel heißt Norbert, der norwegische Stachelbuckel. Mhm. Wer Norbert ist und was ein Stachelbuckel ist, könnt ihr dann beim nächsten Mal herausfinden. Oder ihr lest schon vor, macht euch eure eigenen Gedanken und lasst es uns schon mal wissen, was ihr denn zu dem nächsten Kapitel denkt. Denn in 2 Wochen werden wir dann darüber reden. In der Zwischenzeit,
wenn ihr
noch mehr von uns hören wollt und
ganz
von unseren
grandiosen
Couch-Geschichten, dann könnt ihr euch unseren anderen Podcast anhören, der heißt
The Irrelevance. Den machen wir seit fast 2 Jahren. Kommt
ja
auch relativ
verdammt lang.
Ja, genau. Die letzte Folge, worüber haben wir gesprochen?
Über die Freundschaft zwischen Männern und Frauen.
Mensch, genau. Wir haben den Link natürlich unten, wo ihr es auch guckt, in den Shownotes oder
genau, Shownotes oder in den Kommentaren bei YouTube.
Ganz genau.
Da haben wir dann auch verlinkt zu dem YouTube-Kanal, als auch zu dem iTunes- und Spotify-Link. Also
genau, wo
ihr wollt, könnt ihr das finden oder ihr sucht einfach danach oder nach Robin und Mandy und dann werdet ihr es wahrscheinlich finden.
Wenn ihr nämlich Radio Ravenclaw und The Irrelevance folgt, dann bekommt ihr sogar wöchentlich eine Podcast-Folge von uns.
What?
Was?
Was?
Oh mein Gott. Ist das
die
nicht der helle Wahnsinn?
Die wöchentlichen Updates von der Couch.
von unserem Quarantäneleben.
Von unserer Quarantäne-Couch.
Wir hoffen, euch geht's euch allen gut da draußen und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal bei Radio Ravenclaw.
Stay safe, stay at home.
Bye.